Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Football Education mit mir Kjell und an meiner Seite Nils Kramkau. Hallo Nils.
Hey, grüß dich, ja.
Endlich ist es soweit. Lange Planungen liegen hinter uns und voller Vorfreude haben wir uns endlich dazu entschlossen, an den Start zu gehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Wie geht's dir denn gerade?
Mir geht's ähnlich tatsächlich. Ich bin zwar in dem, was wir machen, gut vorbereitet und freue mich auch total, aber irgendwie ist es ja nochmal eine gewisse Anspannung, sozusagen aufzunehmen und dann zu wissen vielleicht, dass es der ein oder andere hören wird.
Genau, aber die Vorfreude, über Football sprechen zu dürfen, überwiegt da natürlich. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor wir so ein bisschen in die Themen reingehen wollen, wollen wir uns natürlich auch vorstellen und die Gunst der Stunde nutzen, damit natürlich auch ihr wisst, mit wem ihr es so zu tun habt. Und wenn du willst, fange ich einfach mal an. Ich bin Kjell Kehler, komme aus Lübeck, bin schlappe 40 Jahre alt und schon sehr, sehr lange ein begeisterter Football-Fan. Ursprünglich komme ich aus dem Fußball, musste aber aufgrund meines hohen Alters die Schuhe langsam an den Nagel hängen und habe dadurch meine Liebe zum Sport intensiviert. Und ja, jetzt sitze ich hier an meinem Mikrofon und darf über Football sprechen. Und das nicht alleine, sondern dann gebe ich das Mikrofon weiter an meinem Freund Nils.
Perfekt, du hast es gut eingeleitet, denke ich. Ja, ich bin Nils, 33 Jahre jung. Komme auch eigentlich aus dem Bereich Fußball, bin dem immer noch treu, aber wir beide haben ja nun schon über die Jahre die Leidenschaft Football, das ja schon eigentlich eine ziemlich lange Zeit, auch wenn es ein bisschen gedauert hat und wir eine Zeit lang jeder für sich dem zugefiebert haben und wir jetzt mittlerweile das Ganze gemeinsam angehen und ja, aus dieser Leidenschaft ist ja auch das hier entstanden, das Projekt.
Genau, also wir uns verbindet jetzt, seitdem wir die Liebe zueinander gefunden haben zum Thema Football, schon eine gewisse Zeit und viele Projekte, die wir so am Laufen haben, haben rund um Football zu tun, so was wir immer viele Berührungspunkte auch haben. Und der Podcast ist einer davon. So sieht's aus.
So sieht's aus, ja. Vielleicht können wir einfach mal den Leuten so ein bisschen mitgeben, was dann unter dem Football Education zu verstehen ist.
Ja, das ist eine gute Idee.
Genau, also der Name ist eigentlich daraus gewachsen, dass wir ja, den Football natürlich irgendwie weiter verbreiten wollen. Der ist da in Deutschland schon auf einem guten Vormarsch. Aber wir wollen einfach auch noch dazu beitragen, dass der Sport Football halt noch mehr Begeisterung findet, was er ja auch so in den letzten Jahren getan hat. Ja, da gibt es sicherlich schon den einen oder anderen. Ja, viele kennen natürlich die Bromantiker Football Bromans, die schon das Ganze ziemlich gut gepusht haben. Downset Talk als einer der guten Podcasts über Football. Dann gibt es natürlich auch noch Fantasy Football, was auch irgendwie eine Sparte davon ist. Und wir haben halt immer gedacht, uns fehlt halt so ein Bereich, bei dem nicht nur über die aktuellen Geschehnisse vom Football gesprochen werden, sondern dass man einfach auch ein bisschen was über Football lernen kann, um das, was drumherum passiert und das Ganze kritisch zu beäugen. Deswegen halt auch der Name Football Education, dass wir einfach ein bisschen was vermitteln, ja, was sich auch um das Ganze drumherum geht. Und da gehören zum Beispiel auch Themen zu, die man vielleicht wirtschaftlich, ethisch oder auch politisch beleuchtet. Was uns also auch gleich zu unserem heutigen Thema bringt, nämlich der Salary Cap. Und wir betrachten ihn insofern mal kritisch, dass wir gucken können, sagt er eigentlich die komplette Wahrheit mit dem, was man offensichtlich immer von dem Salary Cap wahrnimmt.
Genau, unser Anliegen ist quasi mal weg vom Mainstream zu gehen und zu gucken, was hinter den Kulissen so passiert, was die Schattenseiten einzelner Geschichten so sein könnten oder sind, um dem mal ein bisschen Hauptaugenmerk auch zu schenken. Ohne natürlich den den Tagesablauf der NFL zu vernachlässigen. Auch das wird Thema bei uns sein, dass wir immer mal wieder Bezug nehmen auf aktuelle Themen, über gewisse Situationen, die so im Tagesablauf so oder im Tagesgeschäft so passieren. Die sind natürlich auch immer mal wieder Thema bei uns.
Ich glaube, das brennt auch unter den Nägeln, dass wir da auch das eine oder andere ansprechen und wir auch gerne Lust haben, vielleicht auch darüber zu sprechen und die Meinung kundzutun, was das gegebenenfalls bedeutet. Aber das eben als kleiner Teil von dem, was wir eigentlich machen wollen.
Und geht es bei uns nur um die NFL?
Nee, wir würden uns tatsächlich ja eigentlich so ein bisschen dem American Football widmen. Mhm. Oh, und was wir, glaube ich, auch einfach mit in Fokus ziehen wollen, ist natürlich auch die neu gegründete European League of Football. Die ELF, die ja kürzlich gegründet wurde. Und ich denke, dass wir da auch den einen oder anderen Schwenk machen können. Das ist ja jetzt auch noch nicht so aktiv. Vielleicht haben wir da auch eine Möglichkeit, ein bisschen was zu nutzen und darüber aufzuklären. Ist ja für uns hier auf der Seite der Welt auch eine coole Möglichkeit, vielleicht Entwicklungsmöglichkeiten im Football zu verfolgen und vielleicht irgendwann auch leistungsinteressierten Football zu sehen.
Genau. Ja, das ist aber, glaube ich, zur Einleitung schon gut von uns. Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Folgen auch ein bisschen mehr noch von uns erzählen, immer wieder Bezug drauf nehmen, was uns bewegt. Aber wollen wir erstmal über das Tagesgeschäft sprechen und Aktuelles aus der Welt der NFL.
Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken.
Und eine Frage, die unter meinen Nägeln brennt, und ich bin auch ganz gespannt, was du dazu sagst, ist, was glaubst du, welchen Weg gehen die Bears mit Andy Dalton? Was ist deren Ausrichtung jetzt?
Ist da eine Übergangslösung? Komisch, dass du mich das fragst.
Ich weiß auch nicht.
Ja, natürlich. Also für die Zuhörer, ich bin ein großer Sympathisant der Chicago Bears und ja, weiß, also ich habe zuerst immer gedacht, als ich das gesehen habe, ich muss mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen tatsächlich, weil was ja zumindest so im letzten Jahr lief und auch vielleicht im Jahr davor noch bei den Bengals, das ist natürlich nichts gewesen. Aber hier ist halt eben so das Thema, das ist halt ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, sondern du hast halt einen Quarterback, der wahrscheinlich solide ist. Ich halte ihn nicht für schlecht, ich halte ihn aber auch nicht für überragend. Muss allerdings immer sagen, dass ich diesen Move dann halt am Ende nicht ganz verstehen kann, weil jetzt bezahlt man halt 10 Millionen für einen Quarterback und zuvor oder in der Saison davor hat man dann für einen Pick und 20 Millionen garantiertes Gehalt Nick Foles geholt, obwohl man hätte Andy Dalton für wahrscheinlich sehr wenig bekommen können, genauso wie andere interessante Spieler, wie zum Beispiel auch Cam Newton zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hätte man sich mit den Leuten dann einfach arrangieren können. Jetzt hat man sich da auch nochmal wieder Geld ans Bein gebunden und es ist natürlich offensichtlich nicht die langfristige Lösung, ohne natürlich im Hintergrund zu wissen, was tatsächlich da so auf der Agenda steht. Also da war ja immer der Russell Wilson Trade auch irgendwie im Gespräch und gegebenenfalls hätte da natürlich viel probiert werden müssen und gar keine Frage aus der Perspektive, was er für ein Spieler ist, wäre das bestimmt cool gewesen, aber man muss auch sagen, ich bin auch froh, dass man da jetzt nicht Hof und Haus verkauft hat, nämlich dann irgendwie unzählige Erstrundenpicks und auch irgendwelche Spieler. Aber ich glaube halt nicht, dass du mit Andy Dalton dann so viel gewinnst. Da kannst du lieber sagen, okay, wir müssen uns halt darauf einstellen, dass wir vielleicht eine mittelmäßige Saison spielen oder vielleicht sogar eine schlechte, um einfach daraus ein bisschen was zu machen. Aber ja, insofern kann das halt auf so eine 8-8-Saison rauslaufen oder halt eben, wenn es 17 Spiele sind, eben ein oder andere mehr. Also
mein Gefühl ist da ähnlich wie bei Washington, dass es wahrscheinlich so eine Einjahreslösung sein wird und dass die vielleicht im nächsten Draft schon geschielt haben und geguckt haben, wer da als Quarterback in Frage kommen könnte.
Ich hätte mir dann lieber gewünscht, dass man vielleicht zum Beispiel so einen Marcus Mariota irgendwie loseist. Der hat für mich irgendwie noch ein bisschen mehr Potenzial zumindest oder verstecktes Potenzial. Und der hätte deutlich weniger gekostet. Ist auch noch nicht so alt. Aber gut, es ist halt eine persönliche Präferenz.
Ja, Thema Quarterbacks und Quarterback im Draft und deren Geschichte, das ist auch ein Thema, was in der extra Folge bekommen wird tatsächlich, weil man da auch schön hinter die Kulissen nochmal gucken kann. Aber das wird dann Thema sein, wenn es zum Draft nachher hingeht.
Genau.
Eine andere große Thema war auch natürlich der Trade-Block mit Draft-Picks von den 49ers, Eagles und Dolphins. Jeder hat schon mitbekommen, wie da die Konstellation waren. Wer ist in deinen Augen der Gewinner und wer geht da als Verlierer raus?
Ja, ist ganz interessant. Also man weiß ja, man kann ja nur spekulieren, was die Teams vorhaben, aber ich kann zumindest irgendwo überall total das nachvollziehen, was da passiert ist und was hin und her getauscht wurde. Interessant ist für mich einfach halt, oder gute Ausgangsposition haben die Dolphins, dadurch, dass sie letztes Jahr schon ihren vermeintlichen Quarterback gewählt haben und das Ganze jetzt wieder nochmal zu etwas total Interessantem ummünzen, einfach viel mehr zu wählen, weil sie halt wissen, das, was wir da in den ersten 10 Positionen bekommen, das brauchen wir nicht zwangsläufig, weil das hat unser Team schon. Also, und das, was wir wollen, das bekommen wir auch schon zu einem späteren Zeitpunkt. Und das halt in irgendwie bare Münze zu bekommen, ist ja fantastisch. Die 49ers wird natürlich interessant sein, ob sie schon auf einen Quarterback gehen oder halt eben nicht, aber es sieht ja stark danach aus. Und ja, ist natürlich dann ein guter Schachzug, aber man gibt ja auch das eine oder andere her, ne? Und bei den Eagles ist es einfach das Thema, die merken halt, so weit wie sie hochgekommen wären im Trade, hätten sie das halt nicht bekommen, was sie vielleicht bekommen wollen, genau dasselbe. Und sagen dann halt eben auch, okay, dafür können wir halt eben für unseren Wiederaufbau noch den einen oder anderen Extra-Pick gebrauchen, für den Spieler, den wir uns sehr wahrscheinlich dann trotzdem dieses Jahr holen können. Also, ja, halte ich für eine gute Sache. Ich meine, so ein Spieler wie Garoppolo hat ja erstmal jetzt trotzdem nichts zu verlieren. Der kann ja seine Saison spielen und muss zeigen, was er drauf hat. Das weiß er, glaube ich. Und dann wird man halt sehen, was es danach kommt. Also, günstig ist er ja wahrscheinlich nicht.
Ich glaube sogar, dass Garoppolo sollte die 49ers ihn behalten und nach meinen Vorstellungen auch den neuen Quarterback so einsetzen, wie ich mir das vorstellen würde, kann Garoppolo als vermeintlicher jetzt Verlierer vielleicht sogar ein Gewinner werden. Vielleicht kriegt er so einen Schub nochmal wie Rodgers, wo er sagt, ey, ihr könnt mich mal, ich werde nochmal zeigen, was ich kann, und macht sich dadurch interessant für andere Teams dann auch. Sollten die 49ers diesen Weg wählen. Und Hurts von den Eagles ist, glaube ich, ein Stein vom Brett gefallen, als er hörte, dass die Eagles im Draft runtergehen und höchstwahrscheinlich nicht auf den Quarterback gehen. So,
ich glaube, ja, richtig.
Ich glaube, das wird ihn vielleicht auch beflügeln. Ich mag ihn ganz gerne eigentlich. Bin gespannt, wie er sich weiterentwickelt. Ja. So, ansonsten war der eine oder andere Pick ganz schön teuer. Also die 49ers haben schon ganz schön viel bezahlt dafür, dass sie da hingekommen sind. Und da frage ich mich, ob sie da nicht doch versuchen, für Garoppolo noch was rauszureißen, um die Picks dann wieder aufzufangen, so ein bisschen.
Ja, genau, definitiv. Ja.
Aber genug von denen. Kommen wir zu einem anderen Thema, was auch eine eigene Folge bekommen wird, wahrscheinlich, auf lange Sicht. Deshaun Watson soll auffällig geworden sein. Und es gibt mittlerweile 16 Kläger, die gesagt haben, dass da was passiert ist. Ich glaube, es haben alle mitbekommen, dass er nicht gerade sittlich sich verhalten haben soll. Meinst du?
Ja, bei solchen Themen weiß man ja nie, ob das halt wirklich dann so ernst ist oder ob das auch viele Trittbrettfahrer sind. Ja. Es wurde ja berichtet, dass sich das jetzt tatsächlich hier um viele ausgebildete Masseurinnen halten soll. Insofern wirkt das ja erstmal komisch, gerade weil dann auch sowas aufkommt wie, von wegen, es geht gar nicht um Kohle, das sagen die Frauen, aber gleichzeitig werden dann irgendwie Vergleichsforderungen gestellt, die in einer höheren sechsstelligen Bereich sind. Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen komisch, aber das ist ja das Rechtssystem in Amerika, was es halt auch so ausmacht. Und ich glaube, es ist klar, dass einfach jeder sagt erstmal, ich bin unschuldig, und die anderen sagen, nee, du bist schuldig. Und deswegen, ich finde das bei sowas immer irgendwie eigenartig, dass das natürlich aufkommt und dass dann da so viel spekuliert wird. Am Ende kannst du das eh nur abwarten.
Ja, genau. Das ist immer schwer, sich auch tatsächlich eine Meinung zu bilden. Also wenn es so passiert ist, habe ich eine ganz klare Meinung. Da gibt es keine zwei Meinungen, sondern dann hat er aus der Liga geschmissen zu werden, sollte das wirklich passiert sein und er seine Position ausgenutzt haben. In dem Sinne. Aber erstmal muss man halt beweisen, dass es wirklich so ist.
Genau, weil es halt auch nicht so wie zum Beispiel damals bei Kareem Hunt irgendwie ein Video gibt. Genau. Jetzt gibt es halt einfach nichts. Genau. Du hast noch nichts gesehen. Wenn es da irgendwas geben würde, wo man sagt, oh ja, guck mal, hat man es ganz klar gesehen, der hat sie geschlagen oder was auch immer, auch dann kann man es, glaube ich, ganz einfach in eine Richtung bringen. Aber so muss man abwarten. Wird es definitiv noch eine Weile dauern. Und du musst ja auch gucken, ich weiß natürlich nicht, wie die NFL reagiert, ob sie irgendwann sagen, so wie bei Antonio Brown, wir setzen dich erstmal halt auf Auszeit, bis das Ganze geklärt ist. Und keine Ahnung, also.
Ich finde.
Vielleicht ist es natürlich, ich meine, mal ganz spitz formuliert, wer weiß, vielleicht ist es auch irgendeine Machenschaft, damit er endlich von den Texans loskommt. Keine Ahnung, also.
Was ich spannend finde, ist, dass es davor ja recht ruhig um Watson geworden ist. Und ich frage mich, ob die Franchises nicht Wind bekommen haben von dem, was da im Raum steht und deswegen ein wenig Abstand genommen haben. Weil es war ja schon etwas ruhiger geworden um ihn und hat sich schon gefragt, welcher Weg wird jetzt eigentlich eingeschlagen bei ihm. Und plötzlich kommt diese Geschichte auf. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt bereit ist, bevor das aus der Welt ist, überhaupt in Betracht zu ziehen, ihn zu nehmen.
Das stimmt.
Genau. Also wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, in der Offseason werden wir da mit Sicherheit noch auf dem Laufenden gehalten werden. Und da wird es bestimmt noch die ein oder andere News geben. Schwenken wir einmal um von der NFL zur ELF, die immer wieder neue Infos rausschmeißt. Unter anderem ist vor kurzem bekannt geworden, dass die NFL die alten Namen freigegeben haben, dass sie sich geeinigt haben und alte NFL Europe Namen aus den Zeiten wieder am Start sind. Unter anderem die Hamburg Sea Devils, die Berlin Thunder, die Köln Centurions und die Frankfurt Galaxy. Da wird einem doch schon warm ums Herz, oder?
Ja, ist ganz spannend. Ich glaube, das sind vor allem ja auch Teams, die sich dann zumindest damals mit ihrem Namen auch wohlgefühlt haben. Bei anderen Vereinen kann ich das gut nachvollziehen, dass man vielleicht einfach sagt, ja, das ist jetzt auch eine neue Epoche und deswegen starten wir auch mit einem neuen Namen.
Ja, unter anderem sind auch die Panthers Rockclaw, Leipzig Kings, Barcelona Gladiators mit am Start und dadurch, und ich habe eine vergessen, glaube ich.
1, 2, 3, 4, 5. Ja, also Stuttgart Scorpions sind noch dabei.
Die wollen wir nicht unterschlagen.
Ja, genau. Es sind ja von den bisherigen 8 Teams halt, genau 6 aus Deutschland, einer aus Polen, einer aus Spanien. Ja. Was ja auch erstmal für den Start jetzt okay ist, denke ich. Genau. Und das, also auf mich wirkte das halt auch immer so eine Art Kurzfristigkeit, einfach mal um als Probe zu starten. Dafür, dass das Ziel ist, das bis auf 24 Mannschaften vielleicht mal aufzustocken, ist natürlich schon eine Hausnummer und ein sehr interessantes Projekt. Also ist sicherlich was irgendwie, glaube ich, einfach cool ist, dass sich Leute das antun, zu sagen, hey, das Alte war doch spannend und dann vielleicht auch zu sehen, um sich mit so einer richtigen Rolle halt einzuordnen, nicht zu sagen, ja, wir wollen ein Konkurrenzprodukt zur NFL sein, sondern nee, wir wollen vielleicht einfach so eine Art Entwicklungsstation sein, aber das trotzdem sehr professionell aufgezogen wird.
Ja, die Fronten sind ja gerade zur GFL, so wirkt das ein bisschen verhärtet, was man so mitbekommt. Ich hoffe, dass sich das noch aufdröselt, weil ich wünsche mir einfach, dass wir eine Liga bekommen, die sich auch ein Stück weit als Bindeglied zwischen der GFL und der NFL sieht. Dass die zusammengefügt werden, dass das Spieler, wenn die Qualität dementsprechend sein wird, irgendwann den nächsten Schritt machen können, um es leichter zu haben, später in der NFL Fuß zu fassen.
So, das ja, definitiv. Ich glaube auch, ich weiß auch nicht, ob es da tatsächlich mal in irgendeiner Form Gespräche gegeben hat, weil man sieht das ja auch in den sozialen Medien oder an sich in den Medien, dass es dann immer heißt, dass die GFL sich darüber beschwert, über das Konzept. Und andersrum habe ich jetzt bisher noch keine Stellungnahme davon gesehen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sozusagen die Entwicklung der jungen Spieler und auch dem, was in der GFL halt schon aufgebaut wurde, dass man das halt irgendwie disrespektiert. Also das wird bestimmt auch dazu führen, dass das auch seine Berücksichtigung findet.
Ich finde es schade, dass das so negativ von Seiten der GFL angegangen wird. Weil eigentlich ist es doch völlig legitim zu sagen, wir wollen eine neue Liga aufmachen, wollen aber versuchen, trotzdem alle in ein Boot zu holen. So ist der Sport und der Sport lebt einfach auch von Konkurrenz ein Stück weit, um sich auch zu beflügeln. So, also man kann es auch als Chance sehen. Und ich hoffe, dass die alle irgendwann an einem Tisch sitzen können und ein Konzept finden, wo jeder seinen Platz findet einfach. Und der Markt.
Ja, es zeigt ja auch eigentlich schon das Vermarktungsinteresse daran, wenn so etwas wie RAN und Pro7 Max direkt halt auch mit Übertragung an den Start gehen und mit Highlights, was die GFL halt irgendwie eher nur so im kleinen Rahmen gebracht hat. Sicherlich wird es unterschiedliche Budgets geben, die ELF hat und wiederum halt die GFL. ja, das ist halt eben schon irgendwie, glaube ich, ganz cool, einfach das auch so zu vermarkten und einfach zu, ich sag mal, deutsch-freundlicheren TV-Zeiten auszustrahlen.
Ja. Das ist,
ne? Und es, ja, wird, und es wird sicherlich als Sprungbrett genutzt. Ich meine, es ist ja schon positiv, dass es halt gesagt wird, du darfst ja nur vier Importspieler aus den USA erlauben und zwei dürfen nur gleichzeitig auf dem Platz stehen, was ja zumindest auch schon mal so die Defense und Offense einteilt. Und gleichzeitig bedeutet das ja, der ganze andere Kader besteht aus Europäern und halt eben anderen Nationen, sodass das halt auch ja eben auch ganz offensichtlich zu einer Förderung beitragen soll.
Ja, Local Heroes wird da ja mal groß geschrieben. Und ich bin schon gespannt, wie es werden wird. Und ich, also genau, wir als Lübeck-Stockelsdorfer sind natürlich ganz gespannt, was die Hamburg Sea Devils machen, die ja quasi die nächstnähere Franchise für uns wäre.
Genau.
Und die haben einen ganz dicken Fisch an die Angel geholt, und zwar den Edebali. Glaubst du, also auch Isala hat sich ja dazu entschlossen, Teil der ELF zu werden, und er hat auch ganz klar gesagt, er will versuchen, dadurch auf sich aufmerksam zu machen und nochmal den Sprung zu schaffen in die NFL. Meinst du, die beiden haben das Zeug dazu?
Also wird die ELF... Also ich glaube schon, dass die dadurch begünstigt werden, dass sie hier durch ihre Erfahrung und das alles, was sie mitbekommen haben, sicherlich zu den besten und Führungsspielern gehören. Und gleichzeitig dann ja durch vielleicht wieder regelmäßiges Spielen, was sie ja da drüben nicht unbedingt immer hatten, einfach dann vielleicht nochmal wieder so in diese Wettkampfpraxis kommen, um einfach viel, viel besser drauf zu sein, um da nochmal eine Chance zu bekommen. Also ich glaube nicht, dass die einfach so hinten runterfallen, wenn der Wettbewerb in der NFL schon ziemlich tough ist.
Ja, und ich glaube, dass die ELF durch die Connection mit der NFL jetzt auch Aufmerksamkeit genießt und dass sie vielleicht dadurch auch auf sich aufmerksam machen können und dass sie da auf dem Radar wieder auftreten können.
Also ja,
zu wünschen wäre es auf jeden Fall.
Ja, ich denke, da werden wir dann zur gegebenen Zeit immer wieder nochmal drauf eingehen, wenn es da was Neues gibt.
Ich denke auch. Und auch die GFL wird natürlich auch zwischendurch mal Thema sein. Die wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Wenn wir uns,
genau,
wenn wir uns wünschen, dass es zu einem Bindeglied wird, alles zusammen, dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir die unterkriegen.
Genau.
Aber dazu gegebenen Zeit dann mehr.
Genau. Ja, kommen wir zu unserem quasi angekündigten Thema.
Genau, Achtung. Drück auf den Knopf.
Out of the box.
Das heißt nämlich, wie auch unsere Folge, warum zeigt der Salary Cap nicht die ganze Wahrheit? Und das ist natürlich jetzt auch in der letzten Zeit irgendwie ein gewisses Thema gewesen, der Salary Cap. Der eine oder andere hat es mitbekommen, dass er deutlich anders ausgegeben wurde, als vielleicht zu erwarten war, worauf wir jetzt auch gleich eingehen. Aber das ist halt ein Thema, wo wir gesagt haben, das liest man in den Medien dann natürlich in der Offseason relativ viel, gerade auch wenn Free Agents unterzeichnet werden, wenn es vielleicht auch mal den einen oder anderen Trade gibt, Spielerentlassung, dass man da es einfach nochmal ein bisschen genauer beleuchtet, um zu zeigen, dass das nicht nur das ist, was man offensichtlich auf Papier sieht, sondern auch zu sagen, was ist dahinter eigentlich die Kritik.
Ja, die es definitiv auch gibt. Aber bevor wir zurück...
Und ich denke...
Ja. Nee, erzähl.
Genau, das wäre sozusagen, bevor wir da so ein bisschen zu dem, der Frage nachgehen, welche Wahrheit zeigt denn der Salary Cap, würden wir natürlich gerne mal darüber sprechen, eigentlich, wann und warum wurde der Salary Cap denn eingeführt?
Ja, das kann ich dir sagen, Nils. Und zwar wurde 1993 der Salary Cap beschlossen und 1994 wurde das erste Mal umgesetzt.
Und, ja, verrückt, ne?
Ja.
Wenn man sich überlegt, dass es damals mit 34,6 Millionen Dollar losgegangen ist, ist ja zu den Werten, die es heute existieren, eigentlich ein Witz.
Da stellen sich manche noch nicht mal die Schuhe zu.
Ja, ehrlich, da kommen wir dann auch später nochmal drauf, hat Garoppolo mehr verdient in der Saison als das.
Und die Einführung der Salary Caps war natürlich sehr sinnvoll, denn sie wollten damit aus dem Weg gehen, dass es ein Ungleichgewicht in der Liga gibt und dass immer dieselben Mannschaften quasi gewinnen.
Ja, genau. Ich denke auch nicht nur das, sondern auch, dass du die Möglichkeit bekommst, halt das finanzielle Risiko der Liga an sich zu deckeln und gleichzeitig auch diese finanzielle Intaktheit der Liga zu unterstützen, nämlich, na, keiner fällt aus dem Roster, hätte ich fast gesagt, das Englische, aus dem Raster. Und das dann, wie du schon sagst, den Konkurrenzkampf zu gewährleisten, damit es einfach auch ja, eine Gleichheit gibt, was man ja auch immer wieder beobachtet. Okay. Nicht umsonst ist da jederzeit irgendwie mal ein anderer Champion oben.
Ja, was es auch attraktiv macht. Der Salary Cap wurde beschlossen, aber hat natürlich nicht Bestand ein Leben lang gehabt. So, es gibt immer einen Zeitraum, der verhandelt wird, und 2006 wurde er dann erstmalig neu verhandelt.
Richtig, genau. Ja, das geht ja so ein bisschen der Frage nach, ne? Was ist eigentlich der Salary Cap? Und vielleicht, wie wird er berechnet? Genau, es ist ja sozusagen eine Art künstliches Limit. Mhm. Und man hört es vielleicht ab und zu mal, es gibt ja dieses sogenannte Collective Bargaining Agreement, also ein Vertrag zwischen der NFL und der NFL-Spielergewerkschaft, der Player Association. Und ja, diese Grundlage dieses Vertrages bildeten eigentlich die Einnahmen, die sämtlichen Einnahmen der NFL aus Medien, wie zum Beispiel TV-Rechte, Playoffs, was auch immer, Ticketverkäufe und natürlich Merchandise. Also alles das, was da eingenommen wird, das wird sozusagen geschätzt und dann entsprechend eigentlich durch 32 geteilt. Und dann ein gewisser Anteil davon sorgt dann dafür, dass der Salary Cap entsteht.
Genau. Und 2006 bei der nächsten Verhandlungsrunde gab es dann auch noch nicht nur das, was du gerade sagtest, mit Merchandising und Ticketverkäufe etc. und TV-Geldern, woraus sich der Salary Cap ergeben hat, sondern danach kam dann auch noch lokale Werbeeinnahmen kam dann mit rein noch und Namensrechteverkauf. Das,
ja, was genau.
Du da eingenommen hast, wurde dann dementsprechend mit aufgerechnet.
Genau, es gilt, glaube ich, auch noch zu sagen, dass dieses Collective Bargaining Agreement eben dann auch dafür gesorgt hat, dass das NFL-Einkommen zwischen Spielern und Besitzern aufgeteilt wird, plus halt diese Erweiterung. Deswegen konnte man auch über die Jahre einfach immer ein bisschen höher gehen. Und du sagst, es ist ganz klassisch mit diesem 2006er und was dann am Ende nochmal jetzt gerade kürzlich verhandelt wurde, war es eigentlich nahezu immer so in der Vergangenheit, dass diese Aufteilung zwischen Spieler und Besitzer halt 50-50 war. Und jetzt, was kürzlich verhandelt wurde, ist halt diese Aufteilung so ein bisschen mehr in Richtung Besitzer gedriftet, sodass jetzt 53% halt für die Besitzer sind und 47% für die Spieler, was auf 48 steigen könnte, wenn es 17 Spiele geht, was ja wahrscheinlich danach aussieht.
Genau. Und sogar auf 48,8 steigen könnte, wenn der TV-Deal dementsprechend abgeschlossen wird.
Ja, genau. Und
wenn man sich den TV-Deal heute anguckt, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, der ja extrem hoch ist.
Genau, und jetzt ist das halt eben so, dass der erstmal für das nächste Jahrzehnt soweit erstmal fixiert ist. Das heißt, für die Spieler ist das auch erstmal so drin. Und ja, das ist natürlich auch dann so ein bisschen der Deut, dass man sagen könnte, der Salary Cap ist ein Rabatt für die Milliardäre.
Ja, genau. Steuerlich absetzbar.
Ne? Also sozusagen in dem Moment, wo dann die Spieler wieder weniger verdienen und vielleicht das Interesse daran ist, das als eine Investition zu sehen, bedeutet das natürlich, dass man mit 53% auf der Habenseite einfach ein bisschen besser dasteht.
Genau. 2010 passiert dann was ganz Spannendes. Und zwar konnte sich die Spielergewerkschaft und die Teambesitzer nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen. Das sorgte dafür, dass es ganz schön hinter den Kulissen rumorte. Weißt du noch, was da passierte?
Ich glaube, ich erinnere mich, dass sich die nicht einigen konnten auf einen neuen Vertrag und dann wurde beschlossen, glaube ich, ohne Salary Cap eine Saison zu spielen.
Genau. Und dann, da gab es nicht, es wurde nahegelegt, sich trotzdem so zu verhalten, als gäbe es den Salary Cap. Und die meisten Teams haben es auch getan. Aber da gab es so ein paar Schlauberger, die meinten, wir nutzen mal die Chance. So wie Dallas Cowboys und Washington Redskins, die dementsprechend auch sogar bestraft wurden. Dallas Cowboys mussten 10 Millionen Dollar Strafe zahlen, wenn du so willst. Und zwar sah die Strafe so aus, dass das auf den Salary Cap von 2012 und 2013 angerechnet wurde, also abgezogen wurde. Washington hatte sogar eine Strafe von 36 Millionen bekommen. Alle anderen, die sich vorbildlich verhalten haben, außer die Raiders und die Saints, die haben aber so minimal drüber geschossen, dass das nicht weiter relevant war, haben sogar 1,6 Millionen mehr Rahmen bekommen für den Salary Cap 2012. Also die wurden quasi dafür belohnt. Genau.
Ja, interessant ist ja, glaube ich, vor allem, dass man, wenn man jetzt mal, wir hatten eben das eingangs gesagt, 34,6 Millionen im Jahre 1994 und jetzt stehen wir in der Saison 2021 bei 182,5 Millionen Dollar. Ja. Da könnte man sich die Frage stellen, was bedeutet das für die Teams? Ja. So, vermeintlich würde man sagen, oh, das überrascht jetzt auf einmal, dass es nur noch so wenig ist, weil man ist eigentlich eher davon ausgegangen, dass sich das aus dem letzten Jahr von knapp an die 200 Millionen schon nicht auf 182 reduziert, sondern dass es sogar noch höher geht. Aber jetzt müssen die Teams halt 15 Millionen weniger aus oder mit weniger auskommen. Und was man dann vielleicht sogar sagen könnte, ist, aufgrund der Annahme, dass er hätte steigen sollen, sind es vielleicht nicht sogar nur 15 Millionen weniger, sondern sogar 25.
Ja, ja.
Was da also, was zumindest erstmal so dazu führt, dass es ja dann noch eine ganz andere Annahme bedeutet.
Ja, ja, ich glaube, Corona hat da viel mit zu tun und leider in die falsche Richtung gewirtschaftet.
So sieht es aus, ja. Und jetzt könnte man auch darüber die These streiten, ob diese Änderung, diese Reduzierung des Salary Caps die Teams überrascht hätte. Was aber man so nicht sagen kann, weil es steht schon seit Juli 2020 fest, ja, dass der Cap geringer ausfallen wird. Aber die Teams wussten auch gleichzeitig durch die Vereinbarung in diesem Collective Bargaining Agreement, dass der Salary Cap nicht unter 175 Millionen Dollar fallen wird. Also das ist sozusagen festgesetzt, dass es nie darunter geht.
Also hatten sie eigentlich eine Planungssicherheit. Sie wussten, es wird nicht höher ausfallen, eher niedriger, aber die wussten, minimal werden wir auf jeden Fall das behalten.
Genau.
Wenn wir schon beim Gehalt sind, wie sieht denn Gehaltsanrechnung aus?
Ja, es ist definitiv natürlich eine ganz interessante Konstellation. Also an sich wird das Gehalt ja dann so auf den Salary Cap angerechnet, das, was der Spieler für das Jahr auch tatsächlich verdienen soll. Also das eigentliche Jahressalär. Das addiert sich natürlich schon unter den Teams. Aber interessant sind ja nachher vor allem so die Thema Bonuszahlungen und zum Beispiel halt auch Unterschriftenbonus. Also das ist ja das Interessante, wo das so hingeht. Ne? Das ist ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagen würde, 182,5 Millionen ist ja nicht das Minimum für die Saison, sondern das ist ja quasi sozusagen das Maximum, was ausgegeben werden darf. Und es gibt aber auch ein Minimum und das wissen halt viele nicht. Mhm. Das heißt, ein Team muss auch sozusagen dafür sorgen, dass es mindestens eine gewisse Anzahl für die Spieler ausgibt. Man kann jetzt nicht da sozusagen total haushalten, um am Ende ganz, ganz viel zur Verfügung zu haben. Das sollte auch nicht funktionieren. Und das ist aber trotzdem etwas kritisch zu betrachten, weil es halt keine jährliche oder zweijährliche Kontrolle von diesem Minimum gibt. Hat ein Team wirklich einen bestimmten Wert erreicht oder nicht? Sondern das schaut man sich eher so in 3- oder 4 Jahresscheiben an. Und ein Beispiel war zum Beispiel, dass die Steelers in 2020 nur 138 Millionen Dollar ausgegeben haben. Also 60 Millionen weniger, als der Cap Space eigentlich hervorgebracht hätte. Das war aber halt auch deutlich eigentlich unter dieser vermeintlichen Grenze, also unter diesem Minimum. Aber es hat halt keinen im Endeffekt so genau interessiert. Ja, also könnte es durchaus auch kleinere Caps geben als 182,5 Millionen in 2021.
Das bedeutet ja auch, wenn du den Cap Space nicht komplett ausgibst, dass du das, was du als Überschuss erwirtschaftet hast, mit in das neue Jahr nehmen darfst als Überschuss.
Was heißt das denn? Genau, das ist halt wieder die dann sozusagen die Kehrseite der Medaille. Ja. Eigentlich auch sehr clever, vielleicht so zu wirtschaften, nämlich, dass das nämlich seit dem Collective Bargaining Agreement von 2011 möglich ist, ungenutzten Cap Space in das nächste Jahr mit zu übernehmen. Also, und es gibt wohl eine Zahl von der Player Association, von der Spielergewerkschaft, dass sogar tatsächlich jedes Team dieses Jahr eine Summe in die neue Saison gebracht hat. Da geht es dann darum, dass man sagt, als Beispiel angefangen bei den Ravens von circa 500.000 Dollar bis sogar hin zu den Colts, die mehr als 30 Millionen Dollar mit in das neue Jahr nehmen dürfen. Das heißt, es ist ja einfach viel mehr als 182,5, bedeutet also, die hätten 212 Millionen,5. Mhm. Ja, die könnten einfach viel, viel mehr ausgeben, was ja wieder eigentlich so ein bisschen im Widerspruch steht zu den anderen Teams. Die haben dann halt eben die Chance, 182 zu bezahlen und die anderen sogar 30 Millionen mehr. Könnte natürlich mit Blick vorausschauend und mit dem Wissen vielleicht, gut, das hat jetzt keiner antizipiert, aber zumindest in dem einen Jahr voraus wusste man, man kann sich trotzdem halt ein paar feine Spieler greifen.
Das stimmt. Und das Spannende ist ja auch dabei, dass es ja Bundesstaaten gibt, wo du gar keine Steuern zahlen musst. Das heißt, dass du netto ja sogar noch mehr Salary Cap hast als andere Teams.
Ja. Und dadurch. Das ist natürlich auch tatsächlich was, ja.
Und hier Kalifornien zum Beispiel sehe ich gerade 13,3% Einkommensteuer. Das ist natürlich eine Hausnummer bei solchen Beträgen dann auch schon.
Die du da einfach. Ja, macht es ja vielleicht für die Spieler auch attraktiv, dann dort zu Hause zu sein, ja, natürlich, ne? Hatte das nicht, glaube ich, ich weiß gar nicht, irgendwo kam das, glaube ich, mal sogar auf. Ich glaube, das war hier bei Amon San, wie heißt der? Amon Ra, der jetzt ja für die USC am College spielt und auch jetzt gerade beim Pro Day aktiv war. Ja. Und man ihn gefragt hätte, welches Team er sich vorstellen könnte und er es natürlich fantastisch finden würde, mit seinem Bruder zusammen zu spielen bei den Packers. Aber gleichzeitig auch gesagt hat, er würde es sich dann lieber wünschen, vielleicht später gedraftet zu werden, damit er halt in einem guten Team landet, was auch, wo er auch vielleicht nicht so viel Steuern zahlen muss.
Ja.
Also ja. Man sieht, dass es natürlich irgendwie in so eine Richtung geht.
Gehälter, Mindestgehälter, weißt du, wie da die Zahlen sind? Also was verdient ein NFL-Spieler Minimum? Ich weiß es. Ich kann es dir verraten.
Das ist natürlich eine fantastische Frage und du hast mich tatsächlich, glaube ich, sogar ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt also, damit.
2020 betrug der Betrag noch $510,000 bei weniger als einem Jahr NFL-Erfahrung. Und jetzt ist aber so, dass es angehoben wurde, dass das Minimumgehalt 610.000 ist. Und wenn du jetzt anfängst quasi zu spielen, könntest du 2030 ein Gehalt von 1.065 Millionen Dollar bekommen, wenn du heute anfängst zu spielen, das Minimumgehalt bekommst, dann würde dein Minimumgehalt so aussehen.
Na, weil du dann Jahr für Jahr immer ein bisschen mehr kriegst.
Ja, genau. Das Prozent, ich weiß gar nicht, wie viele Prozentsätze jetzt sind, aber das steigt dann prozentual als Gehaltserhöhung quasi, Jahr für Jahr.
Mhm. Ja, okay.
Es gibt auch noch das Cap Space, finde ich ganz spannend. In der Offseason müssen ja nur die 51 bestbezahltesten Spieler bezahlt werden. Wusstest du das?
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Also nicht bevor die Recherche stattgefunden hat.
Aber du weißt es jetzt.
Genau.
Weil du dich informiert hast.
Ja, ist definitiv auch so ein bisschen tricky halt dann, um zu gucken, was zählt da rein. Da kann man natürlich auch mit spielen. Ist halt eben das, was einfach auch da so interessant dran ist, denke ich. Was mich halt immer so ein bisschen dahin verschlagen hat, ist ja auch mal den Vergleich zu schlagen zu dem, was machen eigentlich die anderen großen Ligen. Mhm. Und da fand ich das besonders interessant. Die NBA ist ja nun auch ziemlich groß und da wurde immer gesprochen von einem sogenannten Soft Cap und einem sogenannten Hard Cap. Nämlich, dass die NBA ein Soft Cap hätte und die NFL ein Hard Cap. So nach dem Motto, die NFL und ihr Salary Cap, das ist schon sehr, sehr strikt und man kann da nicht viel machen. Wohingegen das in der NBA so ist, es gibt zwar ein Limit, aber um Spieler zum Beispiel, die im eigenen Team sind, auch wieder zu behalten, darf man auch ruhig mal über den Cap hinausgehen, um dann halt sozusagen was extra zu bezahlen. Dann muss man halt vielleicht so eine Luxussteuer bezahlen oder so, aber dann ist das Thema halt erledigt. Was zumindest erstmal nur für die Verbesserung und irgendwie Aufrechterhaltung des eigenen Teams gut ist. Wohingegen in der NFL dann halt eben von diesem Hard Cap gesprochen wird, muss ich sagen, dass auch nicht ganz korrekt ist. Mhm. Denn im Prinzip hast du ja zum Beispiel die Möglichkeit, und das sehen wir jetzt ja irgendwie alle naslang, immer mit so einem Umstrukturierung des Vertrages zu handhaben und gleichzeitig immer großzügige Signing-Bonus auszusprechen. Also sehr interessantes Thema, finde ich. Und das ist der Unterschied eigentlich zwischen dem NFL Salary Cap und anderen, nämlich man hat die Möglichkeit halt zuzuteilen, das heißt über mehrere Jahre was zu strecken. Das geht halt in den anderen Ligen nicht, in der NFL schon. Und da gibt es natürlich auch mal ein klassisches Beispiel. Sagen wir mal, ein Spieler unterschreibt einen Vierjahresvertrag mit 20 Millionen Dollar Signing Bonus. Wie wird dann dieser Signing Bonus angerechnet? Er wird einfach über diesen Vierjahresvertrag verteilt. Das heißt, in jedem Jahr ist es halt 5 Millionen jährlich, die gegen den Cap gehen. So. Obwohl der Spieler schon die komplette Summe ausgezahlt bekommen hat. Ist natürlich schon irgendwie auch ganz interessant. Ja, das macht auch deutlich, was Teams halt zahlen können und das ja dann nicht unbedingt just in dem Moment auf den Salary Cap angerechnet wird, sondern ja auf die Art und Weise irgendwie, ja, schreiben wir mal später in die Bücher. Ne? Und das ist natürlich immer das Problem, was sich auch so in der NFL einschleicht, nämlich die Summe wird halt, der Anrechnung wird in die Zukunft geschoben.
Ja.
So hast du, ja. Ja, sprich bitte.
Weil,
intervenier gerne.
Der kurzfristige Erfolg meist vordergründig ist und nicht das lange
genau.
anhaltende Produkt.
So ist es. Weil, sollte es jetzt mal so sein, wieder erwartend, läuft es mit einem Spieler nicht gut. Ja, und ein Team erwägt es vielleicht, einen Spieler zu entlassen. Was bedeutet das am Ende? Totes Geld, das sogenannte Dead Money. Mhm. Ja, und das Dead Money ist halt das Geld für Spieler, die nicht mehr im Team sind. So, da gibt es jetzt ja auch klassischerweise schöne Beispiele. Jared Goff geht von den Rams zu den Lions und Carson Wentz geht von den Eagles zu den Colts. Bedeutet also, dadurch, dass sie entlassen wurden jeweils, müssen die Rams dieses Jahr sogar noch 22 Millionen gegen den Cap tragen, wohingegen die Eagles sogar 34 Millionen tragen müssen. So, jetzt muss man sich ja vorstellen, die Verträge sind so strukturiert, dass am Ende irgendwie relativ viel Geld irgendwann noch drinsteht, garantiert, zum Ende geschoben. Man würde ja nie denken, dass ein Verein dann so einen Spieler einfach mal tradet oder entlässt, weil ist ja wahnwitzig, wenn du dem Spieler so viel Geld versprichst. Aber am Ende ist es halt irgendwie eine ganz komische Situation. Man müsste sich das ja mal so vorstellen. Stell dir mal vor, ich sag dir, ja, du darfst dir jetzt ein neues Team aufbauen, ja, darfst du einfach mal draften und alle dürfen mit 182,5 Millionen starten, aber du darfst leider nur mit 148 starten. Weil du bist nämlich die Eagles und musst noch 34 Millionen zahlen für einen Spieler, den es nicht gibt.
Erst einmal, bevor ich eine Franchise von den Eagles nehmen würde, würde ich die eher verkaufen.
Ja, das ist, wunderte mich jetzt eigentlich als Washington-Fan, so, dass du jetzt keine Lust auf die Eagles hast.
Aber was macht es ja
deutlich? Ist definitiv genau sowas nämlich. Und was mich irgendwie stutzig gemacht hat, ist, man redet dann immer davon, dass Mannschaften magisch erscheinen, weil sie jetzt plötzlich Cap Room zaubern und auf einmal wird da Geld hin und her geschoben. Aber an sich ist es ja eigentlich nur, dass die hohen Gehälter halt in so einen Signing-Bonus gewandelt werden und es in die Zukunft geschoben wird. Und das Problem ist halt erstmal typischerweise nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Also das hat man jetzt ja an dem Beispiel von Goff und Wentz ganz gut gesehen. Oder halt auch über Zeit lang schon bei Drew Brees, wie oft hatten die Saints das umgestaltet. Also kann man halt sagen, dass da niemand irgendwie magisch ist. Ne? Und magisch sind eigentlich tatsächlich dann nur die Teams, die das alles so aufsetzen, dass sie niemals in diese Situation kommen, diesen ganzen Wirrwarr mit dem Umstrukturieren tun zu müssen.
Die Frage ist halt, die sich mir stellt, haben die Franchises, die Besitzer so viel Geld, dass es denen eigentlich scheißegal ist? Haben die ein falsches Finanzmanagement? Denken sie zu kurzfristig? Sind die Spieler tatsächlich so geldorientiert, dass es denen egal ist? Also Hauptsache, ich verdiene viel Geld. Ich verstehe. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hole mir einen Kredit und kaufe mir davon keine Ahnung, neuen Fernseher. So, und der Kredit läuft 4 Jahre und der Fernseher ist aber nach 2 Jahren kaputt. Und ich muss einen neuen Fernseher kaufen, habe aber noch diesen Kredit am Laufen. Ich würde mich doch schwarz ärgern, diesen Kredit noch für etwas zu haben, was ich gar nicht mehr besitze. Dead Money quasi. ja. Und würde doch nächstes Mal denken, okay, das muss ich irgendwie anders aufbauen. Aber diese Einsicht gibt es da gefühlt nicht.
Ja, du würdest dir ja schon in dem Fall dann nach 2 Jahren vielleicht einen neuen Fernseher kaufen, den anderen einfach beiseite stellen.
Oder so. Ne?
Oder zum Nachbarn bringen, ja, und sagen, hier, du kannst ihn nutzen.
Genau. Brauchst nichts bezahlen, ich bezahle die Raten weiter.
Ja, definitiv. Ja. Also muss man sich ja die Frage stellen, welcher ist der beste Weg, diesen NFL-Cap zu managen, den Salary-Cap zu managen. Und eigentlich bedeutet das ja lieber, zahl lieber gleich. Mhm. Ne, wenn, weil kurzfristiger Erfolg ist halt, wow, cool, dass der Ring die Vince Lombardi-Trophy, die lockt. Aber es führt eigentlich zu langfristigen Problemen, jetzt gerade in solchem Fall, wie das jetzt ist. Nämlich, du musst auf einmal zusehen, wie du mit viel weniger Geld auskommst, obwohl dein Kader nicht so strukturiert war. Und da hat man auch ein ganz passables Beispiel. Die 49ers, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, haben Garoppolo zum Beispiel im ersten Jahr direkt 37 Millionen Dollar gezahlt. So, das zählte so gegen den Cap. Und wenn sie ihn jetzt entlassen würden, wären es gerade mal 3 Millionen. Also das ist ja im Vergleich zu 34 Millionen bei Wentz, ist es halt ja ein Fliegenschiss. Ja, also sollte man eigentlich da hingehen und gucken, ist es nicht sinnvoller, den nachhaltigen finanziellen Erfolg herbeizuführen, ne, oder um sich zumindest in so eine Lage zu bringen, das so halt hinzustellen.
Also. Ja, und wenn wir schon bei der Frage sind, würde es nicht sogar Sinn machen, okay, der Capspace ist super, finde ich, von der Struktur her, aber sollte man nicht versuchen, diesen weiterzuentwickeln, gerade wenn man so sieht, wohin die Gelder hergehen. Die explodieren ja immer mehr, also egal wie der Capspace ist, das werden ja immer neue fantastischen Zahlen geliefert, wo du denkst, aber irgendwo ist doch die Grenze erreicht. Sollte man nicht vielleicht so weit gehen und sagen, wir sollten auch eine Gehaltsobergrenze einführen, wo jeder Spieler das maximal verdienen kann, gucken, dass das Team insgesamt besser ausgestattet wird mit Gehältern, dass es nicht so ein Gefälle gibt. Und sollte man dann sagen, okay, wir müssen aber, um es attraktiv zu halten, einen Signing-Bonus-Pot quasi einrichten, der pro, keine Ahnung, wie hoch der sein sollte, wo jede Franchise Rost schöpfen darf.
Aus dem man schöpfen darf, genau. Ja, finde ich. Ja, tatsächlich. Ja, sowas ist natürlich total gut. Ja, das. Oder man muss halt sich überlegen, ob diese Anrechnung auf den Salary Cap einfach anders wird. Dann überlegst du dir ja auch diesen Signing-Bonus von unserem Beispiel von vorhin, 4-Jahres-Vertrag mit 20 Millionen. Ja, das finanzielle Mittel fließt schon. Aber dann sollte vielleicht auch überlegt werden, ob dieser Signing-Bonus auch sofort angerechnet wird und nicht halt zu strecken, weil verfälscht ist ja in irgendeiner Form tatsächlich. Ja, das ist definitiv was, wo man sich überlegen müsste, das zu adaptieren.
Das, ja, genau. Ich glaube, dass das, wenn ich so das Team an sich so sehe und gucke, wie das Gefälle ist, wenn ich mir überlege, dass das einer, der in der Liga ist, eine wichtige Position spielt, nur 610.000 verdient, und der andere aber irgendwie 30 Millionen verdient, ist das Gefälle für mich zu groß innerhalb des Teams.
Ja.
Und
ich persönlich. Ich glaube, das ist ja das, was du jetzt siehst, ne?
Genau.
So, du siehst jetzt ja einfach, wir haben jetzt erstmal für dieses Jahr einen reduzierten Salary Cap. Wir gehen mal davon aus, wenn sich das alles wieder normalisiert, auch dass die Zuschauer wieder in die Stadien können, dass wir dann in der Saison drauf den vielleicht wieder anheben. Ist ja auch kein Wunder, dass dann die ganzen Spieler, die sagen, oh, unser Vertrag ist gerade ausgelaufen, dass sie lieber vorsichtshalber erstmal nur einen 1-Jahres-Vertrag nehmen. Schließlich sind die Vereine, Agenten und sowas ja nicht blöd. Und dann ja, nur da, wo es vermeintlich dann Geld gibt. Man könnte jetzt ja auch argumentieren, dass zum Beispiel so jemand wie Kenny Golladay, der dann für einen 4-Jahres-Vertrag zu den Giants geht, hat er vielleicht überschnell gehandelt, einfach nur aus der Perspektive des Spielers. Ne, zu sagen, hätte er lieber nur 1 Jahr nehmen sollen, um dann richtig dick abzukassieren? Das ist dann ja immer so dieser Mix zwischen, ist der Spieler gewillt, was zu opfern, um das Team besser zu machen, oder will er einfach sich selber die Taschen voll machen? Ja. So, das ist ja sicherlich auch nochmal ein Sonderthema.
Ich denke auch. Wir haben also ein paar doch im Petto.
Ja, so sieht's aus.
Das Spannende ist ja auch in den Verträgen, dass du auch leistungsbezogene Boni auszahlen kannst. Da gibt es einmal die Leistungsbezogene, die realistisch sind, die auf den Salary Cap angerechnet werden, dass zum Beispiel Brady eine 1000-Yard-Saison hat.
Ja.
Oder halt Bonizahlungen, die nicht an den Salary Cap angerechnet werden, wo
Tom Brady hat zum Beispiel, der macht 500 Rushing Yards.
Genau. und 12 Rushing Touchdowns. So, das sind unrealistische oder schwer erreichbare Bonuszahlungen für den jeweiligen Spieler, die dann nicht auf den Salary Cap angerechnet werden. Dadurch kannst du natürlich auch die Salary Cap ein bisschen austricksen, indem du guckst, was realistisch ist, was unrealistisch ist, aber trotzdem zu erreichen ist.
Da gibt es ja auch da stellt sich ja auch die Frage, wer überprüft das jemand, ne? Ja. Sagt jemand, okay, das hast du zwar vielleicht im Jahr davor erreicht, ist das auch tatsächlich realistisch? Oder kann man das so ein bisschen selber auslegen, ne? Nach dem Motto, ja, das ist ja klar, aber jetzt irgendwie den Sack nochmal mehr, das ist schon unrealistisch. Mhm. Und schon ist das halt wieder irgendwie eine ganz andere interessante Zahlung. Definitiv auch ein Punkt, der irgendwie so erstmal wirr wirkt,
ja.
Zu sagen, ne, da kannst du dann auch sagen, deine Bonus, den du wahrscheinlich erreichst, machen wir relativ klein und das, was unwahrscheinlich ist, machen wir relativ hoch, aber irgendwo ist da unterschwellig trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst.
Genau, ein gutes Beispiel ist da Cam Newton, glaube ich, gerade, der einen Vertrag für 1 Million unterschrieben hat, war doch 1 Million, ne?
Ich meine auch.
Und maximal mit verschiedenen Bonuszahlungen auf 14 Millionen noch ansteigen kann. Ich weiß nicht, wie die Struktur der Bonuszahlung ist, aber unter anderem ist, glaube ich, MVP im Super Bowl mit drin, was wahrscheinlich auch ein unrealistisches Ziel im jetzigen Status darstellt und wahrscheinlich auch nicht gegen den Salary Cap dann zählen wird.
Definitiv.
Ich weiß aber nicht,
wie... Ja, ich glaube, wenn wir auf die Ausgangsfrage eingehen, warum zeigt der Salary Cap nicht die ganze Wahrheit? Dann ist, glaube ich, durch die Argumentation schon ganz deutlich geworden, dass man vielleicht offensichtlich, wenn man immer nur sein Team betrachtet, oh, wie viel sind wir dann über dem Cap oder wie viel sind wir unterm Cap und was macht das eigentlich mit uns und, ne, und vielleicht auch, oh, jetzt haben wir es doch geschafft, das freizuschaufeln, dass man dann vielleicht auch mal hinterfragt und sieht, oh Mensch, das könnte uns aber auch vielleicht in kritische Folgejahre bringen. Und da sieht man halt auch Teams, die das halt über Jahre schon gut machen, ne? Zum Beispiel halt die Patriots, die Buccaneers, die Jaguars, die halt eben sofort halt die Kohle zahlen, um sich da einfach nicht hinterher in Schwulitäten zu bringen. Und man könnte jetzt ja glauben, wenn das vielleicht mit dem Salary Cap so bleibt, dass die gegebenenfalls halt einen Wettbewerbsvorteil haben. Ne, einfach, weil sie hinten raus eben das nicht verteilen. So, dann macht es halt auch nichts aus, wenn es mit dem Spieler nicht läuft. Ja, cutten wir ihn halt. Ist halt ein bisschen Dead Cap, Dead Money, aber es interessiert uns nicht. So, also könnte das zumindest einen Vorteil für die gut gemanagten Teams bringen.
Ich fand das schon bezeichnend und auch echt erschreckend. Mir war es gar nicht bewusst, dass die Bucks jetzt die erste Franchise ist, die alle 22 Starter behalten konnten. Das war mir nicht bewusst, dass es noch keiner geschafft hat. Es ist natürlich auch im Fußball oder sowas, sind werden immer Leistungsträger auch abgegeben. Und da gibt es auch immer einen stetigen Wechsel. Aber wenn man sich überlegt, wie lange es die NFL schon gibt und wie viele Franchises dabei sind, hat mich das doch überrascht, dass es das erste Mal erst ist, dass es eine Franchise gelang, quasi alle Schlüsselspieler zu halten.
Ja, definitiv, ja. Da hast du auf jeden Fall recht, ja.
Ich finde, es wurde ja was Neues eingeführt, und zwar den Veteran Salary Benefit. Das finde ich nochmal, bevor wir zur Ausgangsfrage nochmal kommen, das finde ich wichtig, weil das quasi zur Ausgangsfrage uns wieder zurückführt, finde ich einen guten Weg, um Teambesitzer die Anreize auch zu geben, Spieler langfristiger zu halten.
Richtig.
Und zwar beinhaltet der, dass Spieler, die 4 Jahre in Folge fest unter Vertrag, nicht mit Einjahresverträgen abgespeist wurden, deren Geld nicht mehr an den Salary Cap angerechnet werden. Du kannst das auch, wenn du mehrere Spieler hast, auf 2 Spieler aufteilen, das Geld, wenn du 2 Spieler in deinem Team hast. Aber ich finde, das ist ein Weg, wo du sagst, ja, da werden auch ältere Spieler gewertschätzt.
Ja. Klar, ist natürlich immer die Frage, wenn die Spieler das dann sehen, im Verhältnis zu den anderen, die dick kassieren, ist das halt eine Alternative, ne?
Genau. Und da kommen wir nämlich auch jetzt zu unserer Ausgangsfrage quasi, zu den Kritikpunkten, die natürlich auch nicht außer Acht gelassen werden, die wir auch zwischendurch einfließen lassen haben. Und zwar wird ganz oft kritisiert, dass die Liga quasi nur auf die Rookie schielt und die versucht, jung zu halten. und versucht, alte, teure Spieler schnell vom Hof zu jagen.
Ja, definitiv. Das sieht, ich glaube, das beobachtet man halt auch auf gewissen Positionen. Also da muss man ja Stichwort Running Back sagen. Ja. Da siehst du es ja ganz klar.
Ja, die sind natürlich, gerade Running Backs sind ja, der ist der Verschleiß natürlich groß. Aber ich finde es deprimierend, ich finde es schade und fragwürdig, dass das Spieler, die noch ihre Leistung bringen, aber aufgrund des Geldes nicht gehalten werden können, beziehungsweise auch nicht gewollt wird, weil junges Blut immer besser ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, man sagt 3,5 Jahre ist die Karriere eines NFL-Spielers. Liegt es vielleicht aber auch am Ende daran, dass sie nicht gewertschätzt werden genug?
Ja, ich glaube, da gibt es natürlich schon so eine gewisse Wertschätzung, aber das ist halt immer noch ein Business, ne? Und die Leute, die Franchises sehen halt auch ihre Spieler wahrscheinlich irgendwie als, ja, wie soll ich sagen, als Kapital. Vielleicht wird da eben so das menschliche Wesen auch hier und da mal berücksichtigt, weil man will halt Erfolg. Wenn man den sich vielleicht trotzdem über das ein oder andere Jahr aufbaut, will man es aber trotzdem haben. Und wenn du das halt alles ein bisschen besser ausgleichen kannst, weil du sagst, ja, da kann ich halt ein bisschen weniger für bezahlen, krieg aber das Gleiche, dann kann ich zumindest aus der wirtschaftlichen Seite halt das total verstehen, dass das dann eben nicht mit so, ja, vielleicht arbeitnehmerfreundlichen Entscheidungen zu tun hat.
Ja, das stimmt.
Also, definitiv. Also, das ist natürlich so eine Sache. Und glaube auch, du siehst ja auch dadurch, dass die Kaderplätze auch begrenzt sind und das Talent immer Stück für Stück nachkommt, ist halt dann am Ende irgendwann kein Platz mehr für gewisse Leute. Also, umso mehr siehst du, dass halt die länger dabei sind, dass sie sich absolut etablieren. Oder die sich etabliert haben und länger dabei sind, dass sie es auch irgendwie drauf haben.
Ja. Aber da wird natürlich der Ruf, den ich vorhin schon erklingen haben lassen, nach einer Gehaltsobergrenze, damit auch nicht jeder Spieler gleich abgeschoben werden muss, auch wieder laut.
Genau.
Dass man eine Struktur schafft,
so sieht's aus. Wo
vernünftig die Spieler auch bezahlt werden können, dementsprechend gehalten werden können. Abschließend würde mich interessieren, wie würde dein Team mit dem Salary Cap umgehen und wie würdest du für langfristigen Erfolg sorgen?
Oh, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, definitiv. Da hat man ja so überhaupt gar keine Erfahrung in dem Bereich, wie man damit umgehen soll. Aber ich glaube schon, dass du wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung finden würdest. Du würdest selber sagen, ich versuche gewisse Spieler zu bezahlen, auch nur das zu bezahlen, was ich kann. Aber gleichzeitig musst du wahrscheinlich auch an einer anderen Stelle einfach auch mal in die Tasche greifen, weil sonst kriegst du halt die guten Spieler nicht, um einfach den Gesetzen der Liga irgendwie gerecht zu werden. Aber ich selber bin zumindest immer so erzogen, mich halt nicht aus dem Fenster zu lehnen. Und ich meine, an der einen oder anderen Stelle jetzt durch diese Cap-Minderung, da wird sicherlich auch kann ich das verstehen, dass bei einigen Teams vielleicht das auch mal notwendig ist, zu sagen, okay, wir strukturieren den Vertrag um, haben aber mit Blick dann auch kein Problem damit, das dann irgendwie über die Zeit aufzufangen. Aber das sollte halt nicht zur Gewohnheit werden. Also insofern glaube ich, ist das so ein interessanter Ansatz von den beiden. Man kann sich natürlich auch selber irgendwelche Richtlinien aufsetzen, ob du dann aber Wettbewerbsnachteile hast, weiß ich nicht. Ne? Also es gibt ja auch in großen Unternehmen eben, dass man sagt, wir setzen uns selber halt gewisse Standards, damit wir einfach entsprechend handeln können. Ob das dann hier so intern bei jedem Verein gemacht wird, weiß ich nicht.
Das wäre natürlich der perfekte Weg, wenn du sagst, wir haben eine Gehaltsobergrenze, wir haben feste Strukturen, sodass jeder fair bezahlt wird. Wird natürlich am Anfang schwer sein, es zu verkaufen, aber wenn der Erfolg reinkommt, glaube ich, sind Spieler bereiter, glaube ich, auf 1-2 Millionen zu verzichten. Wir reden ja nicht von einem Batzen Geld, sondern marginales Geld quasi, was sie trotzdem genug sein sollte zum Leben. Wären die Spieler, glaube ich, bereiter, auf Geld zu verzichten, um Erfolg zu haben? So, also wenn ich in der Liga wäre, wäre mir wichtiger, einen Legendenstatus aufzubauen und eine Fußnote zu hinterlassen, als im Winde zu verwehen, aber ein dickes Konto zu haben. Also die Mischung ist da, glaube ich, wichtig.
Ja, ich würde sagen, die Zuhörer können sich darüber ja mit den Fakten, die wir vielleicht geliefert haben, auch selbst eine Meinung bilden. Vielleicht hat das dazu beigetragen, das Ganze ein bisschen kritischer, ein bisschen klarer zu sehen. Und ja, wir freuen uns dass wir zu dieser Begeisterung und der Vermittlung von Football beitragen können, auch mit Themen, die eben vielleicht nicht gerade immer so direkt im Fokus stehen und dass die Zuhörer Lust darauf haben. Wir werden sicherlich mit dem einen oder anderen interessanten Thema auch dann demnächst wiederkommen. Und falls es da auch mal Interesse gibt, selber vielleicht Themen aufzugreifen, so sagt, hey, könnt ihr euch nicht mal das behandeln, na, dann folgt uns unter Facebook, Instagram und Twitter unter @fb_education. Lasst einfach vielleicht auch mal was da, dass wir dann vielleicht auch nochmal interessante Themen aufgreifen können.
Genau.
Ja, ich denke, wir sprechen uns dann in der nächsten Folge und würde den Podcast beenden mit einem Zitat von Vince Lombardi, passend zu dem Thema: Der Mann auf dem Gipfel des Berges ist nicht dorthin gefallen.
Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.